Die Debatten der Woche. Eine Kooperation mit der Taz.
Was heute wichtig wird, darüber sprechen wir nun wie jeden Mittwoch mit der Taz. Heute mit Ressortleiterin der Meinungsredaktion Nina Apin. Guten Morgen, Frau Apin.
Ja, schönen guten Morgen.
Frau Apin, heute geht es um das Thema EU-Gipfel zuerst. Am Montag fand der Sondergipfel Türkei mit nicht wirklichen Ergebnissen in Brüssel statt. Die Balkanroute ist dicht. An der Grenze Mazedoniens spielen sich mittlerweile katastrophale Bedingungen für die Flüchtlinge ab. Was kann man denn über die aktuelle Situation diesbezüglich sagen, außer vielleicht ja auch Ratlosigkeit?
Ja, Ratlosigkeit ist da in der Tat ein gutes Stichwort. Am Tag nach dem EU-Gipfel befindet man sich ja hierzulande besonders in einer Phase der Deutung und Auslegung. Womit genau haben wir es hier zu tun? Mit einem Durchbruch, von dem Merkel gesprochen hat, oder vielmehr mit dem Bruch mit dem bisherigen Asylrecht? Oder geht es vielleicht nur um ein Durchbrüchlein? Also es ist jedenfalls heute sicher, dass nichts sicher ist. Unsicher ist man sich in der Bewertung, ja, also markiert das jetzt eine Wende von Merkel oder trägt dieser Gipfel am Ende doch ihre Handschrift? Ist es vielleicht gar kein Überraschungskuh gewesen vom türkischen Ministerpräsidenten? Diese ganzen abstrakten Fragen allerdings haben ja auch sehr reale Auswirkungen, nämlich auf die Menschen, die da jetzt festsitzen. Es hat ja jetzt nicht nur Mazedonien inzwischen dicht gemacht, sondern auch Slowenien und Serbien. Das heißt, die Balkanroute, ob man sie jetzt dicht nennt oder nicht, sie ist de facto dicht. Die Menschen sitzen fest. Und es schließt sich jetzt die Frage an, was passiert bis zur nächsten Woche? Also wir haben uns heute für diesen Titel entschieden bei der Taz. Warten Sie bitte bis zum nächsten EU-Gipfel. Man muss sagen, darauf läuft es momentan hinaus. Die zweite große Frage, die man sich heute stellen muss, ist, was passiert denn eigentlich jetzt, wenn die Türkei sich jetzt in diese glückliche Verhandlungsposition hinein manövriert hat, man könnte auch sagen hineingekauft hat. Sie sind jetzt momentan am längeren Hebel. Was bedeutet es, diese sogenannte 1:1-Lösung, die gestern diskutiert wurde, also für jeden illegalen Flüchtling, der von Griechenland aus in die Türkei übergesetzt hat, für jeden dieser Flüchtlinge, den die Türkei sich verpflichtet zurückzunehmen, will sie ja dann, soll Europa dann einen legalen Flüchtling wieder aufnehmen. Da fragt man sich natürlich, was bedeutet das jetzt für die Türkei? Müssen wir die jetzt als sicheres Herkunftsland einstufen? Anders wäre diese 1:1-Regelung ja mit geltendem EU-Recht überhaupt nicht vereinbar. Und da sind sich die Kommentatoren natürlich uneins. Ja. Die einen rufen Erpressung, die anderen sagen, wie es zum Beispiel gerade die österreichische Ministerin, Außenministerin Mikl Leiter fordert oder auch bei uns schon die CSU, man müsse die Türkei jetzt zum sicheren Herkunftsland erklären, weil sonst hätte man nicht nur ein rechtliches Problem, sondern auch eins mit den ganzen Kurden, die dann eventuell, ja, weil dort ist ja auch Krieg, dann zu uns kommen werden. Also die Situation ist nach dem Gipfel so, dass uns das Thema einfach dauerhaft jetzt auf den Titelseiten und ganz besonders in den Kommentarspalten weiter begleiten wird.
Plötzlich ist ja auch wieder von der Aussicht auf einen EU-Beitritt der Türkei die Rede. Doch das ist auch eher reine Augenwischerei. Oder wie sehen Sie das?
Naja, es ist ja so, dass diesen EU-Beitritt eigentlich keiner will und momentan geht es hier um die hohe Kunst der Diplomatie. Man darf es ja nicht so sagen. Also ich glaube, was Merkel in dieser Hinsicht da gerade veranstaltet, ist in der Tat reine Augenwischerei. Und jetzt fordert Erdogan ja, dass man jetzt schon im Juli diese Visafreiheit in Kraft treten lassen soll und auch das sehen eigentlich die Experten noch gar nicht. Also das erfordert ja anscheinend sehr komplizierte Vorbereitungen und Absprachen und wenn das schon eigentlich kaum möglich ist, dann muss man doch sagen, dass dieses Fernziel Erdogans, dieser EU-Beitritt, das wird so nicht kommen und da ist man mal gespannt, wie Merkel ihm das dann verkaufen wird.
Kommen wir nun zu der anstehenden Wahl in Baden-Württemberg am kommenden Sonntag. Winfried Kretschmann, der erste grüne Ministerpräsident, könnte dann ein weiteres Mal in die Geschichte der Grünen eingehen. Er hofft, dass die europäische Lösung in der Flüchtlingskrise der AfD das Wasser abgräbt. Nach den letzten Umfragen droht aber vor allem den Regierungsparteien ein Desaster. Mit welchem Desaster muss man denn rechnen?
Naja, das Desaster, mit dem vor dem Kretschmann zittert, ist natürlich, dass die AfD zweistellig reinkommt. Und das ist ja ein möglicher Koalitionspartner, der für ihn eben nicht möglich ist, also nicht in Frage kommt. Gleichzeitig steht Kretschmann selber ja sehr gut da. Also für ihn ist es, glaube ich, von allen wahlkämpfenden Politikern gerade am entscheidendsten, wie das Flüchtlingsthema vorangeht, welche Signale da jetzt gesendet werden. Denn er hat sich ja ganz entschieden an die Seite Merkels gestellt und ihrer Asylpolitik im Gegensatz zu anderen Grünen, auch im Ländle. Man denkt da zum Beispiel an Boris Palmer. Kretschmann kann jetzt eigentlich nur noch eins machen, nämlich seine eigene Politik verteidigen und zu hoffen, dass er noch mehr Stimmen holen kann. Also er steht ja gerade bei, die Umfragen schwanken da zwischen 30% und 32%. Er verteidigt, wir haben ihn übrigens heute in der Taz auch im Interview, er verteidigt da nochmal seine Politik des pragmatischen Humanismus, wie er das nennt. Und er geht sogar so weit, das ist für einen Grünen ziemlich weit, zu sagen, dass der Begriff des Asylrechts nicht mehr in unsere Zeit passe und dass man stattdessen nach pragmatischen Lösungen für die Menschen suchen muss. Das ist ganz Merkel, aber ob sich das für ihn dann auf dem Wahlzettel auszahlen wird, das muss man erst noch sehen.
Werfen wir jetzt noch mal einen Blick auf VW, auch Thema heute. VW steht nach jüngsten Enthüllungen rund um den Abgasskandal wieder oder sagen wir mal immer noch im Fokus. Nach Ermittlungen gegen 17 VW-Mitarbeiter gerät Verkehrsminister Dobrindt wegen zu zaghafter Aufklärungsarbeit unter Druck. Niedersachsen-Ministerpräsident warnt vor weiteren unangenehmen Nachrichten. Was denken Sie, wird denn hier nun passieren? Wird Dobrindt sich zu neuen Enthüllungen äußern?
Also der Verkehrsminister hat das jetzt ja schon erfolgreich, ein halbes Jahr, man kann es freundlich sagen, schleifen lassen. Die Umweltorganisation Greenpeace spricht zum Beispiel schon von Verschleppung. Gleichzeitig wird es für VW ja nicht nur im Inland, also durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig, zunehmend ungemütlich, sondern auch in den USA. Und das heißt, das könnte nochmal wirklich teurer werden. Und auch da wird Dobrindt bald reagieren müssen. Also es geht darum, dass der Vorwurf des Bankbetrugs geprüft werden soll. Das heißt, es steht der Vorwurf im Raum, dass Kreditgeber durch diese Manipulationen an den Autos gefährdet wurden, weil diese Umweltfreundlichkeit, mit denen die Autos vermarktet wurden, ja so nicht gegeben war und sie damit an Wert verloren haben. Außerdem steht im Raum, ob diese Steuernachlässe, die den Käufern der VWs in den USA gewährt wurden, vielleicht vom Konzern jetzt zurückgezahlt werden müssen. Und da, glaube ich, spricht man über Summen, die es dem Verkehrsminister zunehmend schwer machen, die Sache sozusagen auszusitzen oder so zaghaft anzugehen wie bisher.
VW will ja in der zweiten Aprilhälfte einen Zwischenbericht zur Schuldfrage vorlegen. Was denken Sie, wird das dann nur ein Glattbügeln von neuen Enthüllungen sein oder bezieht VW dann mal konkret Stellung zu den Vorwürfen?
Na, also so wie der Vorstandschef Müller bisher sich gebärdet hat, ist davon eigentlich jetzt eher ein Glattbügeln zu erwarten als jetzt ein sich ehrlich machen. Also er sprach ja davon, dass man das jetzt gemeinsam durchstehen müsse, wohlgemerkt vor den Werksmitarbeitern in Wolfsburg, die alle um ihre Jobs fürchten gerade. Und er ist eigentlich bisher, sagen wir mal, nicht besonders proaktiv mit den ganzen Geschichten umgegangen. Also es steht zu erwarten, dass da nur konkrete rechtliche Drohungen und Schritte helfen, damit er sich bewegt.
Über das, was heute wichtig wird, haben wir mit Nina Arpin, Ressortleiterin der Meinungsredaktion von der Taz, besprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen. Tschüss.
Die Debatten der Woche. Eine Kooperation mit der Taz.